Ja, ich weiß ja nicht genau, was ihr gedacht habt, als ihr den Titel der heutigen Predigt gelesen habt. Ich hoffe, ich habe euch nicht erschreckt mit dem Titel. Christ oder Antichrist? Das ist ja schon für manche direkt so, ja, vielleicht für manche abschreckend, für andere vielleicht hochinteressant. Worum geht es denn da? Und andere können irgendwie vielleicht gar nicht damit anfangen. In der Bibelstunde sind wir auch gerade bei der Offenbarung. Kann ich auch sehr empfehlen, damit dazu zu kommen. Haben immer noch Platz für ein paar mehr. Und da wird es dann auch irgendwann um das Tier gehen, um die Bestie, den Drachen, den falschen Propheten und eben auch irgendwie den Antichrist. Und dahin passt das ja auch, Offenbarung. Jeder hat vielleicht auch eine Vorstellung davon, wie oder was oder wer ist der Antichrist. Es gibt Romane darüber, christliche Sachbücher. Es gibt Filme, Hollywood-Filme, die meistens so gut wie nichts mit dem zu tun haben, was die Bibel über den Antichrist sagt. Und man weiß aber so meistens so irgendwie in gewisser Weise hat man eine Vorstellung von Antichrist, was das ist, wie das sein soll. Ja, man weiß so ein bisschen, es geht um die Endzeit, ja, so ganz am Ende, wenn die Welt auf den Weltuntergang zugeht. Eine Person, die zum einen Macht über die ganze Welt in Händen hält und andererseits, der die Christen schwer verfolgen lässt. Das war für lange Zeit auch schwer vorstellbar, wie kann das weltweit sein oder wie kann das funktionieren, so eine Herrschaft. Aber wenn wir in die Welt schauen, wird uns zum einen deutlich, dass zum einen die Welt mehr zusammenrückt, ja, eine globale Koalition zur weltweiten Verfolgung von Christen ist denkbar. Ja, und wir sehen auch, dass die Christen die am stärksten verfolgte Religionsgemeinschaft der Welt ist. Aber um diesen Antichrist am Ende der Zeit, aus der Offenbarung soll es heute Morgen nur am Rand gehen, spielt auch eine gewisse Rolle. Aber wir lesen ja heute weiter im ersten Johannesbrief. Wir sind ja gerade in dieser Reihe dabei, den Johannesbrief durchzuarbeiten. Und in diesem Brief wird der Antichrist, die Antichristen und der Geist des Antichristen auch erwähnt. Und da wollen wir zunächst den Text für heute miteinander lesen. Wir können mal die PowerPoint ist schon da, genau. Mal den Text miteinander lesen und dann schauen wir, was Johannes hier wichtig war und was uns wichtig werden soll. 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 18 bis 29. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie. Und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist's wahr und ist keine Lüge, und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht zu Schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr auch, dass wer Recht tut, der ist von ihm geboren. Ich weiß nicht, wie es euch geht beim ersten Hören und Lesen dieses Textes. Mir ging es so, nicht so ganz einfach, teilweise verwirrend. Ich bin mir nicht sicher, was ich da predigen soll. Okay, aber das war der erste Eindruck. Wenn man sich damit beschäftigt, kommt man schon auf was. Von daher, keine Sorge. Aber wir wollen Schritt für Schritt durch diesen Text durchgehen und einfach versuchen, herauszufinden, was Johannes hier seinen lieben Kindern sagen will. Denn damit fängt es ja an. Das sind die ersten Verse, Vers 18 und 19. Kinder, es ist die letzte Stunde. In den Versen vorher, in Abschnitten vorher, hat Johannes immer wieder angefangen mit solchen Bezeichnungen. Meine Kinder, meine Lieben, liebe Kinder. Und auch unser Abschnitt beginnt mit Kinder. Also wir merken, dass Johannes eine liebevolle Beziehung hat zu denen, die diesen Brief bekommen. Es sind seine Geschwister, es sind seine Brüder im Glauben und er hat eine persönliche Beziehung zu ihnen. Das, was er ihnen sagt, kommt aus Liebe und Fürsorge heraus. Und er möchte natürlich, dass sie das annehmen, was er ihnen sagt. Er will nicht von oben herab ihnen irgendwas vorgeben. Er möchte, dass sie merken, es geht ihm um sie. Sie sind Teil derselben Familie Gottes. Und er redet hier über den Antichrist und die Antichristen. Er spricht hier nicht ausdrücklich über die Endzeit, auch wenn das schon auch angeklungen ist, auch im Vers vorher, wenn er sagt, die Welt vergeht. Aber es geht nicht ausdrücklich um die Endzeit an sich, sondern er möchte ihnen bestimmte Ratschläge geben. Er beginnt damit, dass ihnen ja das bekannt ist. Ja, sie wissen das. Das geht so, zieht sich auch ein bisschen durch den ganzen Text. Ihr wisst doch, ihr habt doch Wissen. Ich will euch nichts Neues lehren, ihr wisst es doch. Also es zieht sich so ein bisschen durch diesen Text. Und sie wissen, damit fängt er an, ihr wisst ja, dass der Antichrist kommen soll. Ja, also diese Aussicht auf die tatsächliche Endzeit, das ist Wissen, das sie haben. Also das ist nichts Neues. Und er sagt auch, dass schon viele Antichristen gekommen sind. Das lässt die Frage aufkommen, was ist denn dann nun richtig oder was bedeutet das denn? Gibt es jetzt einen Antichristen und auf diesen einen warten wir am Ende der Zeit oder gibt es viele Antichristen eben schon seit damals bis heute? Wie ist das denn? Ich meine, es lässt sich leicht auflösen. Ja, zum einen gibt es diesen einen Antichristen, der eine Rolle spielen wird in diesen 7 Jahren der großen Trübsalszeit. Den wird es geben, der wird Macht über die Welt erlangen. Aber bis dahin gibt es immer wieder Menschen, die im Geist des Antichristen handeln werden. In Kapitel 4, Vers 3, hier auch in diesem Buch, in diesem Brief, in Kapitel 4, Vers 3 erfahren wir, dass der Geist des Antichristen ist schon in dieser Welt. Das heißt, es gibt schon Menschen, die so handeln wie der Antichrist, aber er ist es nicht. Sie sind also antichristlich. Und davon habt ihr sicher auch schon, also zumindest der eine oder andere immer wieder mal gehört, dass es im Laufe der Geschichte immer wieder Vermutungen gab, wer denn dieser Antichrist ist. Das fing schon an mit Nero als dem Kaiser, der die Christen hart verfolgen ließ. Luther war überzeugt, der Antichrist ist der Papst. Dann dachten manche, Stalin sei der Antichrist oder eben auch Hitler. Immer dann, wenn jemand viel Macht hatte, sozusagen scheinbar die ganze Welt regiert und ausdrücklich gegen Christen und gegen die Bibel handelt und redet und Gesetze erlässt, dann kam dieser Verdacht auf. Auch unser Text wird uns noch einen Hinweis darauf geben, was ein Kriterium des antichristlichen Geistes ist. Der Vers 19 hier gibt uns aber eher erstmal noch einen bestürzenden Hinweis, woher diese Antichristen kommen. Diese Menschen mit antichristlichem Geist. Vers 19 sagt, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Diese Menschen mit antichristlichem Geist, ich nenne es mal mit antichristlicher Gesinnung, mit antichristlicher Agenda, die kommen aus der Gemeinde, aus der christlichen Gemeinde. Einerseits dachte ich mir, das überrascht mich eigentlich gar nicht, als Kinder Gottes, die wir die Gnade Gottes kennengelernt haben und wissen, wie es ist, ein Leben mit Jesus und unter dem Segen Gottes zu führen. Wir wollen natürlich einladen. Wir wollen eine offene Gemeinde sein. Wir wollen, dass Menschen zu uns kommen, die Botschaft hören und hoffentlich sich zu Jesus bekehren. Die meisten unserer Veranstaltungen, also es gibt wenige Veranstaltungen, wo wir sagen, das ist jetzt nur für Mitglieder, Mitgliederversammlungen zum Beispiel, und selbst da sind wir offen für Gäste. Also die meisten Veranstaltungen sind offen für jeden. Und dann können wir natürlich nicht jeder Person ins Herz schauen. Wir können nicht wissen, was in jemandem vorgeht, der schon seit Jahren vielleicht in unsere Gemeinde kommt. Ich habe selbst so erlebt, ich habe das sicher auch schon mal hier und da erzählt, als ich noch nicht Christ war, aber einfach in den Jugendkreis gegangen bin und so weiter. Ich kam irgendwann zu dem Punkt, da hatte ich eine große innerliche Krise und konnte mit dem Glauben wirklich nichts mehr anfangen, aber mein ganzer Freundeskreis war eben im Jugendkreis in der Gemeinde, im CVJM damals, und ich wollte mich nicht irgendwie distanzieren von denen, ich wollte nicht, dass ich meine Freunde verliere, und ich hatte ja gelernt in den Jahren vorher, wie man sich als Christ verhält, wie man als Christ redet, sogar wie man als Christ betet, und ich fiel nicht auf. Trotz dieser innerlichen großen Distanz zum Glauben. Ich hatte gelernt, wie man sich als guter Christ verhält. Ich konnte sehr gut so tun, als ob. Glücklicherweise hat Gott dann doch mein Herz erreicht. Aber Johannes spricht hier über die Menschen, die eben so tun, als ob. Die eben noch nicht Jesus wirklich als ihren Herrn und Retter in ihr Leben aufgenommen hatten. Sie schienen ein Teil der Gemeinde zu sein, aber an irgendeiner Stelle haben sie sich dann bewusst von der Gemeinde getrennt und verhalten sich bewusst antichristlich. An der Stelle möchte ich einen Sprung machen von unserem Text, und zwar zu den Versen 22 und 23. Ja, die anderen Verse vergesse ich nicht, aber ich springe jetzt mal dahin wegen dem Thema. Weil hier wird uns dann in diesen Versen auch gesagt, wer ist denn ein Antichrist? Was ist denn ein Kriterium von diesen Antichristen? Ist es einfach jemand, der nicht mehr in die Gemeinde kommt? Ist es jemand, der einfach nicht glaubt? Oder was ist denn ein Antichrist? Und da macht Johannes hier sehr deutlich, zumindest, ich bin auch sicher, es ist nicht eine komplette Beschreibung, aber doch gibt es uns einen guten Hinweis, wie wir auch identifizieren können, wo ein antichristlicher Geist herrscht. Vers 22 und 23, wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Und dann sagt es ganz ausdrücklich, das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Und dann noch weiter gefasst, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Und wer den Sohn aber bekennt, wer Jesus in seinem Leben hat, der hat auch den Vater. Ein Kennzeichen des Antichristen in der Endzeit wird sein, so wie viele antichristliche Herrscher auch heutzutage, ein Kennzeichen wird sein, dass er den Glauben an den biblischen Gott, der sich in Jesus als seinem Sohn gezeigt hat, leugnen wird. Er wird diesen Glauben leugnen, er wird ihn verbieten, er wird ihn ächten. Man darf sich nicht zu diesem Glauben halten. Wie das genau in der Endzeit aussehen wird, das können wir nur erahnen, aber wir kennen staatliche Systeme auch jetzt schon aus der Vergangenheit und auch der Gegenwart und können da sehen, wie das läuft. Im Kommunismus wurden Christen hart verfolgt, die an Jesus und den Gott der Bibel geglaubt haben. Sich zu Jesus zu bekennen, eine Bibel zu besitzen, konnte in Gefängnis, Folter und Tod enden. Nordkorea ist ein modernes Beispiel dazu. Auch in islamischen Staaten ist es so. Wer sich da vom Islam zu Jesus bekehrt, muss mit Gefängnis oder Tod rechnen, ganz oft von der eigenen Familie. So oder so ähnlich wird das sein, wenn der Antichrist an der Macht sein wird. Christen werden zu Staatsfeinden, einfach weil sie Jesus folgen. Die Antichristen, die Jesus hier meint, also Menschen, die in der Gemeinde waren und sich dann von ihr getrennt haben, vertreten dieselbe Ansicht. Die haben sicherlich nicht die Macht dazu, irgendwie tatsächlich dann die Menschen da zu verfolgen, aber sie haben dieselbe Ansicht. Jesus war nur ein Mensch. Jesus ist nicht Gott. Als der Brief geschrieben wurde, waren das die Irrlehrer der Gnosis, die Jesus als einzigen Weg ablehnten, beziehungsweise meinten, sie hätten einen besseren Weg und bessere Ideen. Und ja, heute können wir das auch aus dem Mund von Theologen hören, dass Jesus, wenn er überhaupt gelebt hat, nicht auferstanden ist, nicht göttlich war und keine Bedeutung für die Menschen hat. Also hier ist es ganz deutlich, wenn Theologen solche Dinge reden, die kommen ja direkt aus unseren Reihen sozusagen, sind in der evangelischen Kirche, sind als Theologen bezahlt, als Universitätsprofessoren und sagen ausdrücklich Dinge, die Johannes hier als antichristlich bezeichnet. Auch die allgemeine Ansicht manchmal, die wir vielleicht auch in unseren Familien manchmal treffen, ich glaube schon an Gott, aber nicht an Jesus. In meiner Familie habe ich immer gehört, man muss ja nicht so arg glauben, reicht ja auch, wenn man so an Gott allgemein glaubt. Aber dem tritt Johannes hier auch entgegen. Wer den Sohn leugnet, wer nicht an Jesus glaubt, der hat auch den Vater nicht. An Jesus hängt alles. Wer nicht an Jesus glaubt, lebt im antichristlichen Geist. Soweit zu diesem Antichrist oder zu den Antichristen oder eben Menschen, die im antichristlichen Geist leben. Demgegenüber stellt Johannes jetzt die wahren Christen, diejenigen, die er hier anspricht mit seinem Brief. Und da gehen wir jetzt wieder zwei Verse zurück, eben zu den Versen 20 und 21. Er hatte ja gerade von diesen Antichristen gesprochen. Und dann sagt er, doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist und habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Eben haben wir vom Antichristen gehört und denen, die in seinem Geist leben. Und so spricht Johannes jetzt von denen, die im Geist dessen leben, der heilig ist. Zwei Geister, zwei Geisteskinder werden hier vorgestellt. Die einen sind Geisteskinder des Antichristen und hier sind es die Geisteskinder des Christus, dessen, der heilig ist. Es geht um die Christen, die den Heiligen Geist empfangen haben. Salbung ist hier ein besonderer Ausdruck. Ich glaube, ohne dass ich das jetzt hundertprozentig sagen kann, ich glaube, dass es auch in der Auseinandersetzung mit Verführern, mit denen aus der Gnosis, die sagen, du brauchst noch zu dem Glauben, den du jetzt hast, brauchst du noch eine zusätzliche Salbung. Ja, das hören wir auch heute manchmal aus charismatischen Kreisen. Du brauchst jetzt noch einen besonderen Flash des Heiligen Geistes. Du musst noch mal ganz besonders vom Heiligen Geist wiedergeboren werden. Also dein normaler Glaube reicht nicht aus. Ich glaube, das hatte hier auch im Hintergrund und benutzt möglicherweise dieselbe Terminologie wie eben diese Verführer. Von wegen Salbung, neue Salbung, weitere Salbung. Nein, ihr habt die Salbung. Ihr habt den Heiligen Geist. Ihr habt den Heiligen Geist und das zeichnet sie als wahre Christen, als wahre Kinder Gottes aus. Ein weiteres Kennzeichen ist das Wissen. Ihr habt alle das Wissen. Über diesen Nebensatz wird immer ein bisschen gestritten. Bedeutet das jetzt wirklich das oder in welche Richtung soll das vielleicht anderweitig gehen? Aber es geht hier um das Wissen, das sie eben haben schon. Sie brauchen nicht eine neue Offenbarung, sei es durch eine besondere Vision oder durch neue Lehrer. Ihr habt das Wissen. Ich habe den Punkt ja hier ein bisschen salopp genannt. Die wahren Christen wissen Bescheid. Als Jesus den Jüngern den Heiligen Geist verheißen hat, kurz vor seinem Tod, da sagte er ihnen auch, der Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Darauf spielt Johannes hier an. Ein Mensch, der an Jesus glaubt, ihn als Retter und Herrn angenommen hat, der hat bei seiner Hinwendung zu Jesus den Heiligen Geist erhalten. Und das war ja nur möglich, weil er das Wissen schon hatte, was nötig ist zu seiner Rettung. Er braucht hier nicht noch ein extra Wissen, um irgendwie noch mehr Kind Gottes zu werden. Nein, er ist es schon. Und dieser Heilige Geist lehrt die Christen durch das Wort Gottes das, was sie wissen müssen. Und das war mir hier auch wichtig geworden. Das Wort Gottes können wir hier nicht außen vor lassen. Denn Jesus verbindet die Nachfolge, seine Nachfolge, dass man ihm nachfolgt, immer mit dem Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes gegenüber. Also es kann hier nicht sein, so macht, was ihr wollt, irgendwie kommt der Heilige Geist schon über euch. Nein, es muss hier der Heilige Geist durch das Wort Gottes zu ihnen sprechen. Ich bin überzeugt, Johannes denkt hier an so manche Irrlehrer, die die Christen verwirren wollten, mit Behauptungen, dass ja noch keine echten Christen seien. Sie müssten doch erst mit dem Heiligen Geist getauft werden. Sie müssen doch erst in Zungen reden. Sie müssen doch erst noch irgendwas ganz Besonderes, ein ganz besonderes Wissen sich aneignen und so weiter. Als ich in Peru war, wurde mir das auch erzählt, dass dann manche solche extremen Gruppierungen sich dann einfach mal so vor dem Gemeindehaus während dem Gottesdienst platziert haben, darauf gewartet haben, dass die Christen rauskamen, haben sie dann abgefangen, Gespräche verwickelt und ihnen halt erzählt, ihr seid doch noch gar keine richtigen Christen. Ihr braucht doch noch dies oder jenes. Hast du schon mal in Zungen geredet? Oh, oh, dann bist du wohl noch kein Christ. Also mit diesen Dingen wurden auch unsere Geschwister da in Peru und ich denke auch vielfach hier in Deutschland immer wieder konfrontiert. In Vers 27 später, da gehe ich dann nicht nochmal besonders drauf ein, in Vers 27 sagt das Johannes auch nochmal ausdrücklich, ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Das kann man falsch verstehen, so in der Art, ja, keiner braucht irgendjemand. Wir merken das selber, unser Wissen ist begrenzt. Natürlich möchte ich gern mehr wissen, möchte ich gern meine Geschwister anzapfen, die schon mehr Erfahrung haben. Darum stehe ich jetzt hier und halte eine Predigt, deswegen halten wir Bibelstunde, deswegen machen wir Hauskreis, damit wir mehr erfahren können. Aber eben diese Notwendigkeit, wenn wir schon Christen sind, ihr braucht jetzt noch ein extra Wissen, um extra Kinder Gottes zu sein, das sagt er hier, das ist nicht nötig, das braucht ihr nicht. Johannes will die Christen warnen und schützen. Darum schreibt er im nächsten Abschnitt, dass Christen bei dem bleiben sollen, was sie ursprünglich gehört haben. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Ich habe den Punkt am Wort bleiben genannt, nicht am Gehörten bleiben. Johannes geht es darum, dass sich die Christen nicht abbringen und verwirren lassen sollen durch die Leute, die mit neuen außergewöhnlichen, spannenden, mystischen Lehren zu ihnen kommen, bei ihnen auftauchen und sie da einlullen wollen. Sie sollen bei dem bleiben, was sie gehört haben. Sie sollen bei dem bleiben, was sie gehört haben, als sie zum Glauben gekommen sind. Natürlich, das Neue Testament war zu der Zeit gerade erst am Entstehen. Ja, er schreibt hier diesen Brief, um sie zu warnen. Jetzt haben alle Christen diesen Brief, um das zu hören. Das meiste wurde mündlich weitergegeben, obwohl sicher auch schon da Evangelien und Briefe durch die Gemeinden zirkuliert sind, wurden vervielfältigt, wurden weitergegeben. Aber heute haben wir eine andere Situation. Heute haben wir das Neue Testament. Heute würde er vielleicht auch das anders formulieren, zu sagen, bleibt bei dem, was das Wort sagt. Bleibt bei dem, was das Neue Testament uns von Jesus lehrt. Bleibt bei dem, was ihr gehört habt. Wir haben das Neue Testament. Die Gemeinde hat erkannt, welche Bücher und welche Briefe sind wirklich von Gott und für uns als Christen relevant. Und wir sollen uns an dieses Wort halten. Es soll in uns bleiben. Jede Theologie oder Bibelstudiumsmethode oder Lehre muss sich an Gottes Wort messen. Es kommt nicht an Gottes Wort vorbei. Es mag sein, dass wir uns als Christen über manche Stellen in der Bibel auch streiten können. Ganz ehrlich, darüber freue ich mich eigentlich auch, wenn einem die Bibel so wichtig ist, dass man auch mal unterschiedliche Meinungen vertritt und sich in einer guten Weise auch streiten kann. Das finde ich gut, das wird viel zu wenig gemacht. Ja, wir sind da viel zu gleichgültig oftmals. Johannes fordert ihn im Grunde hier auch dazu auf, sich auf das Grundsätzliche wieder zu besinnen. Das, womit unser Glaube begonnen hat. Mit der Liebe Gottes, mit der Rettung von unserer Schuld, dass wir Gottes Kinder wurden und darauf vertrauen dürfen, dass wir ewiges Leben bei Gott haben werden. Vielleicht denkt ihr auch manchmal, ach Mensch, die Predigt im Gottesdienst, das geht irgendwie doch immer um dasselbe. Es geht doch irgendwie immer um Liebe Gottes, es geht doch immer um Vergebung. Ach, schon wieder der Text, den habe ich doch schon 10-mal gehört. Vielleicht geht es euch manchmal so. Ja, wir versuchen natürlich durch Predigt rein, dass ein bisschen, dass man auch verschiedene Texte mal hört. Aber manchmal hat man so den Eindruck, ach, haben wir das nicht schon so oft gehört? Wieso denn wieder dieses ganz Simple, das ganz Einfachste? Ich glaube, das haben wir immer wieder nötig. Haben das immer wieder nötig, auf das Grundsätzliche zurückzukommen, damit wir das nicht ignorieren oder vergessen. Wir sollen uns nicht in theologischen Höhen verlieren oder in den Komplexitäten des Lebens verirren. Es ist immer wieder wichtig, sich an das Grundsätzliche zu erinnern. Auch das habe ich erlebt, gerade als ich in der Bibelschule war. Man ist da so in theologischen Fragen verhakt, sage ich mal, dass einem manchmal die ganz persönliche, simple Begegnung mit Jesus fehlt. Einfach zu ihm zu kommen als sein Kind, zu wissen, mir wurde vergeben, ich darf mich bei ihm wohlfühlen, ich darf bei ihm Frieden finden, das kann manchmal verloren gehen. Und an dieses Grundsätzliche sollen wir uns erinnern. Mir ist dann noch Vers 26 wichtig, den möchte ich hier nicht übergehen. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Ist euch vielleicht klar, mir ist es da irgendwie wichtig geworden. Johannes nennt hier ein weiteres Kriterium für den Antichristen. Er redet ja hier gerade über die Antichristen. Und das ist ein weiteres Kriterium. Nicht nur, dass Jesus geleugnet wird, dass sie nicht an den Gott der Bibel glauben, das ist ja eigentlich, können wir nicht verhindern, können niemanden dazu zwingen, das zu glauben. Sagt ja auch, jeder hat seinen eigenen Glauben, ist so, muss jeder persönlich entscheiden. Aber ein Kriterium ist, dass diese Meinung nicht nur, hat man nicht nur für sich, sondern es wird versucht, den Gläubigen aktiv zu verführen. Ja, sie kommen von der Gemeinde und sind dann so antichristlich eingestellt, dass sie nicht nur sagen, das ist nichts für mich, sondern sie sagen so, die anderen alle, die muss ich jetzt auch noch retten. Die sind ja völlig auf dem Holzweg, dass die an Gott glauben, dass die an Jesus glauben, jemand, der an einem Hinrichtungsinstrument gestorben ist, was soll denn das? Und die wollen die dann auch da wegbringen davon. Also dieses aktive Verführen ist auch ein Kriterium für einen antichristlichen Geist. Mit voller Absicht. Es ist das eine, was ich einem nicht vorwerfen kann, nicht zu glauben. Ja, das soll uns ja eigentlich ein Ansporn sein, ihn vielleicht doch noch zu gewinnen, aber es ist dann doch was anderes, wenn aktiv daran gearbeitet wird, dich von der Gemeinde fernzuhalten oder wenn die Bibel und der Glaube lächerlich gemacht wird oder auch wenn dir absichtlich Versuchungen vor die Füße gelegt werden. Na, du Christ, wie machst du es jetzt? Das ist antichristlicher Geist. Und zuletzt gibt Johannes dann noch den wichtigsten Rat. Und damit möchte ich dann auch zum Schluss kommen. Er gibt den wichtigsten Rat in Vers 28. Und nun, Kinder, bleibt in ihm. Kinder, wieder diese vertraute Anrede, bleibt in ihm. Hier wird auch noch erzählt, warum wir in ihm bleiben sollen, damit wir, wenn er offenbart wird, also wenn Jesus wiederkommt, dass wir Zuversicht haben, dass wir uns darauf freuen, ja, dass wir nicht, wie es hier steht, zu Schanden werden, dass wir uns nicht schämen müssen, so, oh, oh, wo bin ich denn gerade dabei, was mache ich denn gerade, bin ich gerade am Lügen, am Klauen, am Stehlen, am Betrügen oder irgendwas anderes tun. Nein, wir sollen in ihm sein, damit wir voll Zuversicht uns darauf freuen können. Aber ich bin hängen geblieben bei einem kleinen Wort, bei zwei Buchstaben, bei dem Wörtchen in. Weiß nicht, wie es euch geht mit diesen Ausdrücken. Bleibt in ihm, bleibt in Jesus. Das ist nämlich irgendwie gar nicht so leicht zu verstehen. Woran denkt ihr, wenn ihr hört, ihr sollt in Jesus bleiben? Ich kann mehr damit anfangen, wie wir auch vorhin in den Text mit dem Weinstock gehört haben, da kommt auch das in ihm bleiben vor, aber auch dieses an ihm bleiben. Das kann ich mir irgendwie eher vorstellen. Ja? Da ist eine Person und ich bleibe an ihm, bei ihm. Und er bleibt an meiner Seite und das kann ich mir vorstellen. Aber wie ist es denn mit diesem in ihm? Wie sollen wir das uns vorstellen? Es ist spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Dieser Ausdruck in Jesus zu sein, drückt im Neuen Testament fast 200 Mal diese spezielle Beziehung zu Jesus aus. Fast 200 Mal. Paulus gebraucht davon 164 Mal, also in seinen Briefen. Er hatte nicht alle Briefe geschrieben, aber 164 Mal nennt Paulus dieses In-Jesus-Sein in verschiedenen Ausdrucksweisen. Im Epheserbrief allein 36 Mal. Aber auch Johannes gebraucht diesen Ausdruck, wie wir ja jetzt gerade lesen. Interessanterweise kommt das, also es ist ja ein griechischer Text und in der damaligen Zeit, in antiken christlichen, nicht-christlichen Literatur, kommt dieser Ausdruck gar nicht vor oder fast gar nicht. Natürlich in dieser Kombination in einer anderen Person sein. Da kann vielleicht ein Messer in einer anderen Person sein oder in irgendeiner Form sexuell, aber es wird in dieser Weise nie verwendet. Das ist ganz exklusiv christlich. Man hat auch dann auf theologischer Seite versucht, dieses in Jesus zu erklären, zu definieren, was beinhaltet dieses in Jesus sein denn alles. Man versucht sich da zu überlegen, was ist es denn? Ist es die Herzenseinstellung oder geht es um mein Handeln? Geht es um meine Anstrengung im Glauben oder meine Anstrengung im Dienst für Jesus? Oder ist es wie in der Schule bei Jesus sein? Da gibt es ganz viele Gedanken und viele davon sind auch sehr plausibel und können sich auch mit Bibelstellen belegen lassen. Aber die Beschäftigung damit macht deutlich, in Christus sein bedeutet mehr, als zu einer Gemeinde zu gehören, Sünde zu vermeiden und regelmäßig zu beten. Es bedeutet mehr, als heilig zu leben, Jesus nachzufolgen und im Glauben zu wachsen, sogar mehr als in Beziehung mit Christus getreten zu sein, mit seinem Geist und in dessen Kraft zu leben und Anteil an seiner schon angebrochenen Gottesherrschaft zu haben. Das reicht alles nicht aus, um dieses In zu beschreiben in der Tiefe. Der Theologe Adolf Deismann, Glauben muss man nicht kennen, hat 1893 geschrieben: An der örtlichen Grundbedeutung der Präposition in kommt man nicht vorbei. Als Christ bin ich wortwörtlich in Christus. Er soll mein Element sein, in dem ich lebe, wie die Luft, in der ich bin und die in mir ist. Die Luft, die ich atme, meine Zellen versorgt und mich bewegt, die mein Leben erst möglich macht. Fand ich einen interessanten Vergleich. Das Element, in dem ich lebe, das soll Jesus sein. Und bei dieser Analogie habe ich auch an einen Fisch im Wasser gedacht. Ein Fisch, im Wasser, das ist sein Element. Hier wäre Jesus das Wasser. In diesem Wasser lebt der Fisch und ohne das Wasser kann er nicht leben. Ist er nicht mehr im Wasser, schnappt er nach Luft, leidet und stirbt letztendlich. Ich dachte mir, ist das vielleicht auch ein gutes Bild für uns als Christen, wenn wir nicht in ihm sind, dann schnappen wir nach Luft, wir suchen das, was uns erfüllen kann und finden es nicht und wir leiden und letztendlich sterben wir. Wir brauchen Jesus, wir müssen in dieses Element zurück, für das wir geschaffen worden sind, Jesus. So sollen wir in Jesus sein, im lebendigen Wasser seiner Liebe und Kraft. Lass uns also heute mitnehmen, zum einen, Antichristen sind Menschen um uns her, die können uns umgeben, die im antichristlichen Geist leben. Zweitens, antichristlich ist, wer Jesus leugnet. Noch darüber hinaus auch den Vater, aber hier an Jesus entscheidet sich so ganz klar. Antichristlicher Geist ist da, wo Jesus geleugnet wird. Drittens, wahre Christen haben den Heiligen Geist, der sie lehrt. Viertens, wir dürfen das Grundsätzliche nicht vergessen, die Liebe, Annahme, Vergebung in Jesus Christus, dass wir seine Kinder sein dürfen. Und fünftens, wir müssen unser Leben in Jesus führen. Wir müssen unser Leben in Jesus führen. Und da kann ich dann wieder wiederholen, was ich eben vorgelesen habe, was eigentlich gar nicht reicht, um das zu beschreiben. Es bedeutet, zu einer Gemeinde zu gehören. Es bedeutet, Sünde zu vermeiden. Es bedeutet, regelmäßig zu beten. Es bedeutet, heilig zu leben. Es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Es bedeutet, im Glauben zu wachsen. Es bedeutet, in Beziehung mit Christus getreten zu sein, mit seinem Geist und in dessen Kraft zu leben. Und es bedeutet, Anteil zu haben an seiner schon angebrochenen Gottesherrschaft. Ich möchte noch beten. Wer kann, darf dazu aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir für dieses Wort. Wir danken dir, dass du uns warnst, Herr, vor den Menschen, die uns auch wegziehen wollen von dir. Hilf uns, dass wir nach dir fragen, dass wir dein Wort studieren, dass es uns wichtig ist, um eben auch Versuchungen und Argumenten entgegentreten zu können. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, dass du uns lehren willst, damit wir wissen, was wichtig ist. Hilf uns, das Grundsätzliche nicht zu vergessen, dass wir deine Kinder sind, dass du uns befreit hast, um mit dir zusammen zu sein, um mit dir Zeit zu verbringen, mit dir zu reden und dass du uns ansprichst durch dein Wort. Hilf uns, das Grundsätzliche nicht zu vergessen. Und Herr, es scheint so groß zu sein, in dir zu leben, was das alles bedeutet. Aber Herr, hilf uns zu verstehen, dass gerade darin liegt, dass wir dich erleben können, dass wir unseren Alltag mit dir leben, dass wir wie ein Fisch im Wasser in unserem Element sind mit dir und dass du uns dafür geschaffen hast. Hilf uns, das zu buchstabieren in unserem Alltag und immer wieder neu darauf zurückzukommen. Danke, Herr, dass du da bist. Hilf, dass wir auch in dir sind. Amen.